Ja, schön wieder mal hier zu sein. Ich habe nur das Glück, dass ich einen Landesverbandsleiter in meiner Gemeinde habe. Da kriege ich immer mal so ein bisschen was mit, was so in den Gemeinden läuft oder vielleicht auch nicht läuft. Und ganz ehrlich, ich bin hin und wieder schon ein bisschen erschrocken, wenn ich so überlege, wie es noch vor 10 Jahren ausgesehen hat und dass gerade in Sachsen fast jede Gemeinde einen Pastor hatte. Aber wenn ich jetzt in manche Gemeinden hineinschaue und selbst wir in Thalheim, wir teilen unseren Pastor mit Stolberg und viele Gemeinden haben gar keinen Pastor mehr. Die Luft ist dünn geworden, möchte man meinen. Ja, ich habe euch ein Thema heute mitgebracht. Da geht es um Freude. Der Urlaub ist vorbei. Aber wie sagt man so schön, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und dann hat man wieder was, worauf man sich freuen kann, oder? Gibt es jemanden unter uns, der sagt, ach nö, schon wieder Urlaub, was soll ich denn damit? Mein Thema heute lautet unzerstörbare Freude, also nicht nur einfach Freude, sondern unzerstörbare Freude. Und ich habe mich gefragt, gibt es das überhaupt? Ich meine, freuen kann man sich ja über viele Dinge, nicht nur auf und über den Urlaub. Manch einer freut sich vielleicht über eine Gehaltserhöhung oder eine Beförderung. Manch einer freut sich über einen wunderschönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Ich bin noch aufgewachsen, da gab es noch keine digitalen Fotoapparate. Aber ich kann mich erinnern, dass ich so manches Mal einen ganzen Film verknipst habe für einen Sonnenuntergang. Ein Künstler freut sich vielleicht über ein gelungenes Kunstwerk. Oder ein Blumenliebhaber, der freut sich, weil er eine neue Rosensorte in seinem Garten hat, die richtig toll duftet. Jemand freut sich vielleicht über eine erfolgreiche Bewerbung oder über ein gutes Prüfungsergebnis. Oder jemand freut sich über ein neues Auto. Und ich glaube, wir könnten diese Liste beliebig fortsetzen. Aber die Freude über das neue Auto, die hält auch nur wie lange? Bis zum ersten Kratzer? Was ist denn unzerstörbare Freude? Und gibt's das? Und wenn ja, wie bekommen wir diese Freude? Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir zusammen in die Bibel hineinschauen. Und zwar in den Philipperbrief. Der Philipperbrief ist für mich ein Brief, der unheimlich erstaunt. Warum? Weil Paulus ihn schreibt in einer ganz schwierigen und angespannten Situation. Er sitzt nämlich im Gefängnis. In Rom, das vermutet man, das ist nicht hundertprozentig nachgewiesen, und möglicherweise wartet eine Hinrichtung auf ihn. Und dazu kommt, dass er aus der Gemeinde in Philippi mitbekommt, dass es da Leute gibt, die ihn bekämpfen, die gegen ihn reden, die einen anderen Kurs einschlagen. Also ich würde sagen, das ist eine wunderbare Situation, um in eine mittelschwere Depression abzugleiten. Eigentlich könnte Paulus doch hadern mit Gott. Mensch, Gott, du hast mich damals vor Damaskus vom Pferd geholt. Du hast mich zum Apostel berufen. Und wie viel haben wir in der Vergangenheit miteinander erlebt? Wie viele tolle Sachen. Und jetzt? Das soll es jetzt gewesen sein? Ich sitze hier im Gefängnis. Man könnte das meinen, aber dem ist nicht so. Und deshalb erstaunt mich und überrascht mich dieser Brief umso mehr. Das Schlüsselwort ist Freude. Das Wort Freude taucht in den 4 kurzen Kapiteln 16 Mal auf. Vielleicht sind es auch nur 15, wenn du eine andere Bibelübersetzung hast. Und wenn man einen Schlüsselvers suchen würde im Philipperbrief, habt ihr spontan einen Vorschlag, welcher das sein könnte? Richtig. Richtig, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit und nochmal sage ich, freut euch. Das ist wie eine Überschrift, die man über diesen Brief stellen könnte, freut euch alle Zeit, freut euch. Diese Gelassenheit, die Paulus hat, dieser tiefe Friede, der hier spürbar wird, ja, das beeindruckt mich ungemein. Und ich möchte mal versuchen, dem so ein bisschen nachzuspüren, was die Ursachen sind dafür, dass Paulus sich so freut, dass er so viel Freude hat in einer Situation, die wirklich alles andere als erfreulich ist. Und darüber hinaus finde ich auch, dass es eine sehr moderne Fragestellung ist, weil die Suche nach Freude, nach Frieden, nach Gelassenheit, die ist in unserer Gesellschaft zu einem Hauptthema geworden. Wir können hingucken, wo wir wollen, ja, in der Esoterik, in irgendwelchen Seminaren, selbst im Managementbereich, es geht immer wieder darum, wir brauchen mehr Gelassenheit, wir brauchen mehr Frieden, wir brauchen mehr Freude. Stress, Burnout, Depression, das sind ja regelrecht Volkskrankheiten geworden. Und man fragt sich doch unwillkürlich, wir sind so reich in unserem Land, ja, und unser Leben ist nicht bedroht wie das von Paulus. Warum geht es uns denn so schlecht? Warum haben wir so wenig Freude und so wenig Energie? Ich möchte mit uns gemeinsam den Predigttext lesen. Der steht im Philipperbrief, Kapitel 1. Ich fange ganz vorne an. Ich lasse nur die Anrede weg von Vers 3 bis Vers 11. Da schreibt Paulus: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht von euch zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und damit habt ihr auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott,
dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und ihr werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Das Erste, was man über die Freude des Paulus sagen kann, ist, dass er ganz offensichtlich Freude an guten Beziehungen hat. Da, wo wir als Menschen mit viel Beziehung unterwegs sind, da haben wir Trost und Freude im Leid. Ich glaube, das hat der ein oder andere schon mal erlebt von uns. Und da, wo wir vielleicht nur unsere Karriere auf dem Schirm haben oder gewisse Dinge, und es ist für uns ganz okay, auch ohne andere Menschen unterwegs zu sein, ja, bis es uns mal selber so richtig dreckig geht. Und dann merken wir plötzlich, wie einsam wir sind. Gute Beziehungen sind Trost und Freude im Leid. Und in der schwierigsten, scheinbar ausweglosesten Lage kann Paulus sich darüber freuen. Ja, obwohl er abwesend ist. Er ist ja nicht in Philippi, um diese guten Beziehungen zu leben, um Gemeinschaft zu haben, um sich auszutauschen, um zu lachen. Aber da gibt es scheinbar eine Beziehung über die Entfernung hinaus. Da ist eine Verbindung da. Und Paulus hat eine riesige Freude an dieser Beziehung zu den Philippern. Es gibt einige Theologen, die haben dem Philipperbrief einen besonderen Titel gegeben. Sie haben gesagt, er ist das Fenster zur Seele des Paulus. Weil es ist der persönlichste, der intimste Brief von allen, die wir in unserer Bibel von ihm haben. Wenn wir uns zum Beispiel den Römerbrief anschauen, ja, da wirkt Paulus unheimlich hartnäckig. Und der Brief ist so inhaltsstark und sachlich formuliert. Man könnte sagen, fast wissenschaftlich. Bei den Philippern hingegen ist Paulus sowas von liebevoll. Er lässt sich in die Karten gucken. Er lässt sich in sein Herz schauen. Und man spürt diese enge Beziehung, das Fenster zur Seele des Paulus. Vers 7 lesen wir oder haben wir auch gerade gelesen, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen. Das sagt ein Mann, der nicht weiß, ob er morgen vielleicht hingerichtet wird. Das sagt ein Mann, der aber auch gehört hat, dass in der Gemeinde nicht alles Gold ist, was glänzt. Und dass da Leute gibt, die scheinbar ziemlich schlechte Dinge über ihn verbreiten, die vom Kurs abweichen. Ich habe euch so ins Herz geschlossen. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch sehne. Er ist mein Zeuge, sagt Paulus. Beziehungen sind immer wie ein Stück Paradies auf Erden. Und das hat Gott so gewollt. Das hat er gemeint. Das war schon bei der Schöpfung seine Absicht. Ja, noch bevor die Sünde in diese Welt hineinkam und so vieles verdorben hat, hat Gott gesagt, 1. Mose können wir nachlesen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott schenkt dem Menschen den Menschen. Das ist ein unfassbares Geschenk. Gott und die Menschen, das war als eine Einheit gedacht. Und immer da, wo wir in richtig guten Beziehungen leben, wo wir gute Beziehungen erleben, da finde ich, das hat so einen Hauch vom Paradies. In guten Beziehungen zu leben und daran Freude zu haben, das kann dir kein neuer Porsche geben, das kann dir keine Beförderung geben, keine Gehaltserhöhung. Das erlebst du nur in der Beziehung zu anderen Menschen und zu deinem himmlischen Vater. Und interessanterweise, das gilt für jeden Menschen. Auch für die, die nicht glauben. Ihr könnt die Statistiken euch hernehmen und durchschauen. Die Aussagen sind ziemlich eindeutig. Menschen, die Beziehung als oberste Priorität in ihrem Leben haben, sind glücklichere Menschen. Aber für uns als Christen, als Nachfolger Jesu, ist das nochmal was Besonderes. Für uns gilt das besonders, weil damit nämlich ein gemeinsamer Auftrag verbunden ist, von dem Paulus hier in dem Text auch spricht. Ja, weil wenn Beziehungen nur um der Beziehung willen gelebt werden, das kann schön sein, das kann auch bereichernd sein, aber es besteht die Gefahr, dass man sich um sich selber dreht. Beziehungen können egoistisch sein und werden, sie können oberflächlich sein. Wenn es nur darum geht, dass eine Beziehung meine Bedürfnisse befriedigt und erfüllt. Aber wenn Beziehungen einer größeren Sache dienen, einem gemeinsamen Auftrag, dann werden sie umso stärker. Dann werden sie besonders, dann bekommen sie Qualität. Und gemeinsam Gott zu dienen, gemeinsam sein Reich zu bauen, darauf liegt ein unheimlicher Segen. Wir haben einen Auftrag. Und wir als Gemeinde, wir sind verschworen regelrecht in einer Sache. Wir wollen etwas erreichen. Also ich kann von uns in Thalheim sagen, wir wollen das. Wir strecken ganz bewusst unsere Fühler aus in die Stadt hinein, wo wir Dinge als Gemeinde unternehmen können, um Menschen von Jesus weiterzusagen. Ich hoffe ganz sehr, ihr tut das auch. Wahr ist aber auch, dass Beziehungen gepflegt und kultiviert werden müssen. In Beziehungen, da muss man schon mal auch investieren. Ich möchte mal Beziehungen mit einem Garten vergleichen. Und vielleicht ist das eher eine Frage an die Frauen unter euch. Also ich weiß nicht, wie das so ist. Ich als Mann, ich bin nicht so der Gärtner-Typ. Aber die Frage ist, was musst du tun, damit aus deinem wunderschönen Garten ein Urwald wird? Nix, ne? Nichts. Du musst einfach nur nichts tun, ja? Aber wenn du willst, dass dein wunderschöner Garten ein wunderschöner Garten bleibt, dann musst du was tun. Und genauso ist es mit Beziehungen. Und Paulus zeigt uns hier in dem Text, wie, ja, trotz seiner Not, trotz seiner Situation, in der er gerade ist, was macht er? Er denkt an seine Freunde und an seine Geschwister in Philippi. Und er denkt an ihre Anliegen und wie es ihnen gerade geht. Und es bewegt ihn so sehr, ja, dass er sich eben nicht mit seiner Notsituation auseinandersetzt, dass er nicht im Selbstmitleid versinkt. Obwohl die Herausforderung groß ist und er nicht weiß, wie es weitergeht. Wir hören kein Gejammer von ihm, wir hören keine Bitterkeit und wir hören auch keine Forderungen, die er stellt. Wie viele Menschen in unserer Zeit sind verbittert und jammern? Kennt ihr das? Ihr kennt doch bestimmt in eurem Umfeld am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft Leute, die ständig frustriert sind, die ständig am Jammern sind. Ich höre auch immer wieder mal, das ist so eine schlimme Zeit, in der wir leben. Dann kommt jemand und sagt, Mensch, da sitzen Leute in Altenheimen und die werden nicht besucht von ihren Kindern. Und es ist alles so oberflächlich und so lieblos geworden. Ja, das ist wahr. Und ich finde es schrecklich, dass das so ist. Aber ich sage vielleicht an dieser Stelle auch mal was Skandalöses. Ich glaube, dass in den Altenheimen auch der eine oder andere sitzt, der jetzt das erntet, was er ein Leben lang gesät hat. Und auch das ist Teil der Wahrheit und gehört für mich dazu. Wisst ihr, die schlimmste Beerdigung, die ich persönlich miterlebt habe, ist noch nicht so lange her. Eine meiner Tanten. Wir waren keine 10 Personen am Grab. Ein trauriges, ein schockierendes Zeichen dafür, welche Priorität Beziehungen in ihrem Leben hatte. Immer wenn wir dort waren zum Besuch, man hat immer das Gefühl, den Eindruck, ich komme gerade ungelegen, ich bin unwillkommen, wir haben gar keine Zeit für euch. Wer in eine Beziehung investiert, ja, wer in Liebe investiert, wer da ist, wenn er gebraucht wird, ich glaube, das sind Beziehungen, die tragen bis ans Lebensende. Und Paulus hat unheimlich Freude an guten Beziehungen. Das wird hier deutlich in dem Text. Das Zweite, was ich sehe, Paulus hat Freude an einem souveränen Gott. Ja, die Souveränität Gottes, die löst ganz viel Freude bei ihm aus und ganz viel Sicherheit. Ich finde den Vers 6 unheimlich stark formuliert. Da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und beenden wird. Gott ist allmächtig. Das bekennen wir. Wir bekennen Gottes Allmacht und Souveränität. Und manchmal bräuchten wir ein bisschen mehr davon. Also nicht von Gottes Allmacht, sondern von unserem Glauben daran. Der befreit uns nämlich von unnötiger Sorge oder von Aktionismus. Ne? Paulus hat die Gemeinde in Philippi gegründet. Die ihr euch auskennt in der Bibel, wisst, wie das passiert ist. Er saß im Gefängnis. Und hat mitten in der Nacht mit seinem Freund, mit seinem Kollegen Silas, haben sie angefangen dort zu beten und Loblieder zu singen und sie wurden befreit. Der Kerkermeister hat sich bekehrt und es wurde eine Gemeinde gegründet. Und natürlich ist Paulus irgendwann weitergezogen. Ja? Er wurde gebraucht in Korinth, in Thessaloniki, in Rom. Und jetzt sitzt Paulus hier in Rom im Gefängnis. Was soll denn jetzt werden? Ohne mich geht das doch nicht. Ohne mich läuft doch der Laden nicht. Meine Begabungen, ja, meine Fähigkeiten, ohne mich geht das doch alles den Bach runter. Paulus ist ein Apostel der ersten Generation und ich finde das so stark, dass er schreibt, ich bin da überzeugt, dass, ja, nicht ich, sondern Jesus das gute Werk angefangen hat. Und Jesus wird das gute Werk auch zu Ende führen. Und ich bin sein Werkzeug. Und Jesus weiß ganz genau, dass ich jetzt hier im Gefängnis sitze und dass ich jetzt nichts kann, nichts tun kann. Paulus hält sich nicht für unverzichtbar. Und ich habe schon Menschen in Gemeinden getroffen, ganz liebe Menschen, aber die genau dieses Problem hatten, dass sie sich für unverzichtbar gehalten haben. Und das wünsche ich uns immer wieder aufs Neue, diese Überzeugung, gerade vielleicht auch in schwierigen Situationen in unserem Leben. Jesus hat es angefangen und Jesus wird es auch zu Ende bringen. Paulus hatte eine tiefe Geborgenheit in dieser Situation. Er weiß ganz genau, er kann gerade nichts. Ihm sind die Hände gebunden. Aber er weiß, Jesus hat ungeahnte Möglichkeiten. Und auch darüber hatte Paulus eine riesige Freude. Und der dritte Punkt, das ist mein letzter Punkt, ich sehe bei Paulus Freude an geistlichem Wachstum. Er schreibt im Vers 9, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Paulus ist ein geistlicher Vater. Und als geistlicher Vater hat er ganz viel Freude am geistlichen Wachstum seiner Kinder. Und stellt euch mal vor, wie viel Freude unser Vater im Himmel hat über unser geistliches Wachstum. Und auch wir selber dürfen uns darüber freuen, ja, wenn wir merken in unserer Nachfolge, dass wir nicht auf der Stelle treten, sondern dass sich was verändert. Das ermutigt, das fordert heraus, ganz liebevoll. Da geht noch was. Bis zum letzten Tag unseres Lebens bleiben wir Jünger. Wir werden nie Meister sein. Das ist ein großer Unterschied. Zur Zeit Jesu, wenn jemand ein Jünger wurde, dann hatte der ein Ziel im Kopf. Ich mache jetzt eine Ausbildung bei dem Meister, dann mache ich vielleicht eine Prüfung und dann werde ich selber Meister und dann kann ich wieder Jünger ausbilden. Jesus war der Erste, der sich eine bunt zusammengewürfelte Truppe an Jüngern erwählt hat, sie berufen hat und ihnen gesagt hat, dass sie Jünger bleiben würden. Egal wie jung deine Freunde sind, ja, Jesu Freunde sind immer Jünger. Und Paulus bittet Gott, dass unsere Liebe angereichert wird mit Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Warum? Damit wir immer ein sicheres Urteil haben. Oder wie Luther das übersetzt, damit wir prüfen können, was das Beste ist. Ich möchte euch eine Frage stellen zum Schluss. Habt ihr schon mal aus Liebe einen großen Fehler gemacht? Hast du aus Liebe schon mal einen großen Fehler gemacht? Ich musste an die Geschichte denken, die Jesus ja selber erzählt, von dem Vater, der dasteht und Ausschau hält, sehnsuchtsvoll Ausschau hält nach seinem verlorenen Sohn. Was der Vater nicht gemacht hat, er ist seinem Sohn nicht zu den Schweinen hinterhergerannt. Aber da würde ich mich sehen, Wenn ich sehe, dass meine Kinder in die falsche Richtung laufen, ich würde ihnen wahrscheinlich hinterhergehen. Aber diese Geschichte, das ist für mich so ein Beispiel, was Paulus hier schreibt, Liebe, angereichert mit Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Das ist für mich so der Inbegriff. Und Jesus möchte, dass wir im Glauben reifen und dass wir zu mündigen, zu selbstständigen Nachfolgern, Jüngern werden. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dass das immer wieder gelingt und dass wir dadurch, genauso wie Paulus, von dieser unzerstörbaren Freude erfüllt werden. Amen.